Anton, wenn ich dich fragen würde, wie der Spieltag lief, was würdest du antworten?
Boah, in der Office-Liga erwartbar durchwachsen.
Dasselbe habe ich heute Morgen auf Instagram gemacht mit unseren Followern. Ich habe einfach mal gefragt, wie lief der Spieltag? Und da ist echt einiges reingekommen, was wir heute so ein bisschen aufarbeiten müssen. Weil ich glaube, wir müssen auch teilweise, was ich so gelesen habe, mentale Unterstützung leisten. Da haben Leute geschrieben, ich habe einfach mal so ein paar beste Antworten rausgeschrieben. Beschissen wäre geprahlt, belastend, gebrochen, App gelöscht, bodenlos, dreimal Minuspunkte, Katastrophe, schlimmer als Hurricane in den USA grad. Okay, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Brauche 11 neue Spieler. Also da kam einiges rein am Wochenende. Wir müssen mal über den Spieltag reden, Anton, und was die Leute da draußen, vor allem mental, wieder an Aufarbeitungsarbeit leisten müssen diese Woche.
Ja, machen wir gerne, ey. Und ich glaube, mit erwartbar durchwachsen bin ich eigentlich noch recht harmlos reingegangen und könnte mich eigentlich nahtlos hier in die Beschwerden der User einreihen.
Das ist Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast. Heute für dich an den Mikros Anton und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Ein wunderschönen Montag, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Und mir digital gegenüber sitzt der auch wunderschöne Anton. Anton, grüß dich.
Janni, ich grüß dich.
Wie geht's denn? Erstmal Kickbase-unabhängig.
Okay, bis unabhängig geht es mir eigentlich sehr gut. Nach wie vor, ey, es sind irgendwie in den letzten Wochen immer ein paar Leute krank, immer ein paar Leute nicht am Start. Aber mich hat es glücklicherweise gar nicht erwischt bisher. Also strong. Winter oder Herbst bis jetzt noch gesund überstanden.
Ja, ey, sehr geil, Anton, sehr geil. Ja, aber Bench hat es erwischt. Bench war ja letzte Woche schon out of order. Und Bench auch diese Woche weiterhin. Bench hat eine Lebensmittelvergiftung.
Jo.
Wie... Also hatte ich noch nie, aber es klingt richtig eklig, was er so erzählt.
Er hatte ich auch noch nie und ich glaube, da dreht es dir einfach alles einmal komplett um.
Ja, da muss, also ich meine, wie schwer ist es, verstehe das, wenn du im Ausland bist, aber wie schwer ist es in Deutschland eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen?
Eine gute Frage. Kann ja vielleicht bei Gelegenheit dann die nächsten Wochen mal zum Besten geben, wie das passieren kann.
Ja, das stimmt, Mensch. Gute Besserung an dieser Stelle an alle, die krank sind und diesen Podcast hören. Wie war denn dein Kickbase-Wochenende, Anton? Du hast ja schon gesagt, durchwachsen teilweise in der Office-Liga. Was sind so deine Highlights und was sind deine Lowlights?
Also mein Highlight, es hat eigentlich richtig geil gestartet. Freitagabend, ich habe Schlotterbeck und Anton im Kader. Habe natürlich 246, 168 Punkte eingefahren.
Digga, die haben auch frech geropunktet, Alter.
Die haben richtig, richtig dicke Punkte eingefahren. In der Challenge auch drei Dortmunder aufgestellt, Benze bei ihnen dabei gehabt. Also eigentlich perfekter Start ins Wochenende. Und dann kam aber der große Bruch. Und es ist ja auch ein bisschen immer die Frage so, ey, in welcher Liga erwischst du mich gerade? Wo fragst du mich? Und in der Liga mit meinen Kumpels, da bin ich echt gut. Da habe ich ein Top-Team, da hat irgendwie der Rest ein bisschen gepennt. Aber ich kann mich darüber nicht so richtig freuen, weil es in der anderen Liga so kacke läuft.
Ja, und du hast auch gerade, ich sehe gerade auf dem Transfermarkt, du hast aus Verzweiflung Elias Giri geholt gerade.
Ja, aber für Marktwert, hey.
Ja, aber also das ist ja ein sinkendes Schiff, Anton. Sinkendes, ja, nicht spielendes, hey. Schiff, was du dir wieder
gesagt. Sinkendes Schiff, da habe ich ja immer noch 10 Stunden heute, bis ich um 22 Uhr entscheide, den doch wieder abzugeben.
Ja, richtig, aber einfach ein bisschen aktiv gewesen auf dem Transfermarkt.
Natürlich, Hauptsache. Hey. Wenn ich schon keinen Titel in der Liga hole, dann bitte wenigstens die meisten Transfers.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen Status, ja, das Ganze stimmt. Ey, bist du auch, ist es für dich wichtig? Ich finde, das ist, du kannst ja, jeder Manager kann ja auf seinen Liga-Namen klicken in der Kickbase-App und sieht dann so ein bisschen Stats über die Liga. Und ich sag dir ganz ehrlich, Punktejäger ist für mich die wichtigste Kategorie da. So den, das bringt dir gar nichts, Kickbase-technisch, ne? Aber den stärksten Kickbase-Spieler eine Saison abgeholt zu haben. Ja,
ist eine Machtdemonstration.
Das ist eine Machtdemonstration. Das stört mich auch Pöti momentan bei uns in der Office-Liga mit 1715. Das ist schon stark in der 18er Liga. Was war denn dein stärkster Spieler bis jetzt?
Sag ich nicht.
Ich lese einfach mal vor. 1158. Das ist ja, also Platz 7, das ist, du bist ein Average-Manager. Also nee, das ist eine Beleidigung. Du bist ein sehr guter Manager, der gerade average performt, so vielleicht.
Es ist Facts, dass ich in der Liga leider mit dem Team, was ich habe und mit dem Ansatz, den ich gefahren bin, ein Average Manager bin. Am zweiten Spieltag war ich noch Erster, jetzt bin ich Zehnter oder sowas.
Das ist wild.
Ja, kann man nichts machen.
Mein Spieltag lief alright, danke der Nachfrage, Anton.
Bitte schön.
Ich bin Dritter geworden mit 1108 Punkten. Bei uns hat der Erste 1470 geholt. Ich habe ja diese Instagram-Story heute Morgen hochgeladen und was da für Antworten reinkam, klar, viel schlecht auch, aber also da haben Punktzahlen rein aus der Community. Ich habe ganz oft 1800, 1900, 1700, 2000 lese ich hier gerade. Auch der Kollege Nico Scholl schreibt, 2001 Punkte, wehe, die Korrekturen vermiesen das. Okay, sorry, das out of our hands, aber ja, sind schon, also es gab auch Punkteexplosionen und Anton, du hast ja gesagt, du mit Anton und Schlotterbeck, also wäre das Team anders zusammengesetzt, hätte es ja auch eskalieren können am Wochenende, weil Kane ist wieder eskaliert. Langweilig, boring, aber er macht es halt wieder. Obwohl, es war ja gar nicht langweilig, boring, weil er hat ja seit drei Spieltagen nicht mehr getroffen, glaube ich, war es, ne?
Ja, also wer mich am krassesten überrascht hat, der jetzt aber auch nirgendwo bei einem von uns beiden rumgeistert, ist Marvin Ducksch, dass der sich mit Jo 300 zurückgemeldet hat. Was man bei dir aber anerkennen muss, so, du hast dieses Jahr einfach auf die richtigen Big Boys gesetzt. Letztes Jahr gar nicht. Letztes Jahr bist du mit Süle und Gnabry gegangen, die danach erstmal ein halbes Jahr out of order gewesen sind, gefühlt. Aber dieses Jahr mit Orban, Grifo, Boniface hast du echt drei gute Picks gelandet.
Ja, ich bin auch echt, also Willi Orban, das war besänftigend für meine Seele. Ich habe das Wochenende, ich war, die Freitag die Pressekonferenz geguckt haben, haben sicherlich gesehen, dass ich nicht ganz fit war. Ey, Digga, ich habe noch nie in einem Twitch-Stream so geschwitzt wie am Freitag.
Das war richtig arbeiten für dich, gell?
Ja, ich habe so in die Kamera geguckt und meine Haare waren nass, weil ich so viel geschwitzt habe. Und ich saß einfach nur. Also von daher, ich habe mich am Wochenende erholt, war auch nicht vorbildlich, Samstagabend nicht auf dem Betze gewesen, war mich komplett geschunden.
Oh, schade, Mann.
Ja, es hat auch richtig wehgetan, aber es war, glaube ich, besser dafür, dass ich heute in der Lage war, hier zu arbeiten weiterhin. Aber dafür konnte ich viel Fußball gucken am Wochenende. Und also mein Kickbase-Wochenende war wirklich eine wunderschöne Konferenz. Ich bin ja weiterhin überzeugt, dass das das beste Entertaining-Produkt ist, was wir in Deutschland hier haben. Mhm. Und diese Konferenz in Kombination mit Kickbase hat mir wieder Liebe gegeben mit dem Grifo, mit dem Orban, mit Boniface, Ups and Downs, ey, aber es war wirklich, es war schön und das Abendspiel war aus meiner Sicht enttäuschend, weil ich zwei Stuttgarter hatte und Gnabry, mein Münchner, der auch so ein bisschen, und darüber sprechen wir heute auch, hätte eskalieren können, es aber nicht gemacht hat. Weil davon gab es einige am Wochenende.
Darf ich off-topic ganz kurz einhaken und dich fragen, was das zweitbeste Entertaining-Produkt ist, das Deutschland zu bieten hat?
Das ist sehr gute Frage. Aber fußballbezogen oder?
Nein, insgesamt. Generell. Also mir lag gerade kurz der Spaß auf den Lippen, dass es viel zu spät kommt, zu fragen, was besser als die neue Show von Stefan Raab? Aber ich habe danach kurz überlegt, so, ey, ich weiß gar nicht, was ist ein ähnlich entertainendes Produkt wie die Bundesliga-Konferenz?
Boah, sehr gut. Wenn wir jetzt nur auf, also das Szenario, du als Endkonsument auf der Couch etwas zu konsumieren aus dem Fernsehen, ist für mich Bulli-Konferenz auf der 1 und wahrscheinlich momentan, wer schickt mir die Show auf der 2?
Wird das so viel geguckt? Also ich sehe das nur auf YouTube ab und zu mal.
Das kann ich nicht einschätzen, aber also ich persönlich als
Ja, ich rede von so Massen-Entertainment-mäßig, was da nah dran kommt.
Also du meinst so WM, EM-mäßig oder?
Nee, so regular Shows, so was regelmäßig läuft oder sowas, was alle entertaint. Ah. Gibt's da irgendwas? Also muss auch gar nicht Fernsehen sein, kann auch irgendwelche Eventgeschichten oder sowas sein, keine Ahnung. Aber
also wenn du kannst jetzt nicht Kickbase-Konferenz gucken mit einem Konzert oder mit
Ja, aber du meintest ja Konferenz, also die Konferenz als Produkt, unabhängig von Kickbase, das geilste Produkt, das es in Deutschland gibt, oder nicht? Oder sagst du in Verbindung mit Kickbase das geilste Produkt?
Ja, das ist ein subjektiver Take. Also ich gehe davon aus, dass alle Hörer und Hörerinnen gerade auch sagen, jo, das ist es, aber es ist halt, wenn du jetzt runter auf die Straße gehst und zum Gemüsehändler gehst und fragst, Digga, was ist das geilste Produkt, was Deutschland entertainingmäßig zu bieten hat, dann sagt der wahrscheinlich ihr ARD-Gartenschau. Was hast du?
Meine Boskop-Äpfel,
der Gemüsehändler. Boah, ich hatte heute Morgen Jona Gold. Ey, Apfelzeit wieder, auch geil. Oktober, November, Dezember, Apfelzeit, beste Zeit.
Ey, um aus dem Loop wieder rauszukommen, meine Takes wären irgendwie gewesen, für jetzt wahrscheinlich so Tatortmäßig ist, glaube ich, immer noch der Shit, auch wenn es eher für Ältere ist.
Ja, Umfrage, Umfrage Deutschland, wenn du den Durchschnittsmenschen in Deutschland befragen würdest, wäre Tatort wahrscheinlich die 1.
Ja, safe. Und früher natürlich, ganz klar, Wetten, dass.
Ah, safe, ja. Aber was ist heutzutage, was ist das Wetten, dass von heutzutage? Das ist doch so, wer schiebt mir die Show, oder? Ist das nicht so das Prime-Format in Deutschland momentan?
Ja, aber ich glaube, das kommt von der Reichweite nicht mal annähernd an die Zahlen von
Wetten, dass. Aber sonst,
klar, auch eine andere Zeit und so, aber ich
wüsste sonst nicht. Du hast ja wahrscheinlich so ARD-Quiz-Shows, die wahrscheinlich viel in der älteren Generation geschaut werden. Du hast aber auch The Voice, du hast Jeremy's the Topmodel, du hast Bachelor, die ganzen Trash-TV-Sachen. Also, ich glaube, es entzerrt sich so ein bisschen, das Angebot ist ja auch größer geworden. Also wahrscheinlich, je nachdem, in welcher Zielgruppe du fragen würdest, hast du da auch andere Antworten.
Ja, Wir bleiben dabei, Bundesliga-Konferenz ist das Größte und gehen zurück in den Spieltag, oder?
Ja, wollen wir zurück in den Spieltag gehen oder wollen wir erstmal im Maschinenraum gehen und dann über den Spieltag reden, Anton?
Weil ich glaube, du hast machen.
Ordentlich Maschinen rausgesucht heute. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe die Namen schon. Und bei manchen frage ich mich, warum? Aber das wirst du uns ja gleich erklären.
Ich werde es dir sehr gerne sagen und wir gehen rein in den
Maschinenraum.
Ich habe mir einmal zwei Verteidiger rausgesucht, die eigentlich jetzt die letzten Wochen gar nichts zu melden hatten, nicht gespielt haben und jetzt auf einmal mit zwei grünen Balken auf der Landkarte aufgetaucht sind. Und zwar sind es Stefan Leiner und Marvin Friedrich. Gladbach 3-2 zu Hause gewonnen, bei den grünen Balken gezündet. Ich glaube einmal 130, 120 Punkte gemacht. Sehr, sehr solide, kein zu Null Spiel, trotzdem stabil gepunktet. Eigentlich auch ungewöhnlich für Gladbach-Verteidiger, speziell für Außen, wenn du überlegst, dass irgendwie Skelly und Netz eher selten richtig gut punkten, finde ich, war das auf jeden Fall was, wo man ein Auge drauf haben könnte und in den nächsten Wochen auf jeden Fall schaut, ob die da stehen bleiben. Irgendwas dazu zu sagen?
Ja, also klar, überraschend, aber ich meine, Friedrich war ja nur aufgrund Elvedi-Verletzungen.
Genau, der aber weiter ausfallen könnte. Also ich fand, jetzt bei letzten Meldungen klang das so, als wäre noch nicht abzusehen oder wäre nicht sicher, dass Elvedi am nächsten Spieltag schon wieder mit dabei ist.
Ja, also es war nur Sehnen im hinteren Oberschenkel, war glaube ich, ne? Keine strukturelle Verletzung.
Ja.
Klingt für mich jetzt nicht so langfristig, aber klar, muss man abwarten. Also ich sag mal, Friedrich hat eine Chance, nochmal zu starten.
Genau, die sehe ich eben auch und die nächsten beiden Gegner sind Mainz und Bremen. Das heißt, da hast du auf jeden Fall auch Chancen, was mitzunehmen. Und eigentlich bei so leichten Verletzungen ist ja der Take relativ häufig, ja, ein Spieltag nächste Woche wieder dabei und das ist eben ausgeblieben.
Ja, verstehe ich. Das ist gut. Und vor allem, was für mich also das Main-Learning ist, was Friedrich auf jeden Fall in den Maschinenraum packen sollte, ist, dass Friedrich statt Chirodia gestartet ist, der ich ja nach der Vorbereitung eigentlich gesagt hätte, ey, Chirodia ist der Innenverteidiger Nummer 3 bei Itakura oder Elvedi-Abgang, ist Chirodia quasi gesetzt die ganze Saison lang. Aber Friedrich hat anscheinend sich gemausert die letzten Wochen.
Ja, und Friedrich übrigens auch sehr stabiler Schnurri bei uns im Spielerbild.
Warte, das muss ich jetzt, das ist.
Das kannst du gerne mal prüfen. Schauen.
Oh ja.
Naja.
Ja, aber halt, ja, doch, sehe ich. Aber er hätte unten auch, also Schnurrbart ist solide, aber auch eine große Gap in der Mitte.
Ja, komisch, gell?
Ist das aber künstlich oder glaubst du, das ist genetisch bedingt?
Nee, das ist künstlich.
Hinrasiert?
Ja.
Und dann checke ich nicht, warum er seinen Bart dann nicht unten rasiert hat, wenn er nur auf Schnorres geht.
Das sind Fragen, die ich dir nicht beantworten kann.
Marvin, wir brauchen Statements.
Naja, wir kommen auf jeden Fall weg von den Gladbachern, die ich auf jeden Fall auf dem Zettel haben würde für die nächsten Wochen. Nicht safe einpacken, aber auf jeden Fall mal schauen. Und gehen weiter zum nächsten Verteidiger. Und zwar ist das Diogo Leit. Der ist drinnen, weil der aktuell unter den Verteidigern insgesamt im Saisonranking Top 25 Platz 5 ist. Ziemlich überraschend, nicht wahr?
Das ist wirklich überraschend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm. Ich hätte ihn auch heute mal im Einkaufswagen genannt. Ich steige jetzt mal direkt mal raus, weil wir jetzt schon über ihn sprechen. Aber das sind auch, also generell Union ist ja für mich wahrscheinlich die Überraschung der Saison zum jetzigen Zeitpunkt, weil das hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, ganz viele da draußen haben auch gesagt, du, das wird keine stabile Mannschaft sein dieses Jahr, aber Bo Svensson bekommt das gut hin. Und der macht ja nicht nur grüne Balken, der macht 150er-Schnitt. So bis ja, auf zwei krass. Ausrutscher. Der hat gegen Gladbach und gegen Mainz am ersten Spieltag das nicht gepackt, aber sonst jedes Spiel, wenn du die zwei Spiele ausklammerst, hast du 5 Spiele drin mit 139 plus.
Ja, ey, der hat mehr Punkte gemacht als ein David Raum, als ein Willi Orban, als ein Mitchell Weiser, der gefühlt schon 5 Torbeteiligungen gesammelt hat. Das ist schon sehr, sehr solid. Ich glaube zwar auch, dass Union nach wie vor oder wie die Jahre zuvor relativ konstant am Overperformen ist aktuell. Aber in der aktuellen Form und so wie Union verteidigt, ich glaube auch schon mit 3 weißen Westen jetzt unterwegs, ist das auf jeden Fall einer, den man für den Preis auf dem Schirm haben sollte und sich gerne mal einpacken kann.
Und ich glaube, es gibt auch wenig Spieler, die es tatsächlich schaffen, seit dem ersten Spieltag, seit dem 24.8., das ist der Samstag, ich glaube 23.8. war der erste Spieltag freitags, seit dem Samstag, wo der dann in der Startelf stand bei Union, zu steigen.
Also ist der durchgehend gestiegen, oder wie?
Der steigt durchgängig. Der war 8 Millionen wert am 24.8. und ist jetzt bei 16,4 und steigt immer noch 300k. Also wer immer den hatte zu diesem Zeitpunkt, Props, Alter, das goldene Händchen ist hier sicher.
Und außerdem auch 5 aus 7 Spieltagen grüne Balken gezündet. Also wirklich einer, der sehr konstant unterwegs ist aktuell.
Und da übrigens noch zur Einordnung. Ihr kriegt die goldenen silbernen Händchen und sowas, kriegt ihr ja nur bei Transfers von und zu Kickbase. Nur falls Leute das vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben.
Ja, Und last but not least schließen wir mit einem Tandem aus Hoffenheim. Und zwar einmal Marius Bülter und Nummer 2 ist Oliver Baumann. Baumann, weil 15. Elfmeter in der Bundesliga gehalten. Wild. Back-to-back-Elfer gehalten. Letzter Spieltag gegen Stuttgart, gegen Demirovic. Jetzt gegen, wer hat geschossen? Daschner?
Daschner hat geschossen, auch Daschner sehr stark.
Geschossen, genau. Ja. Zweimal gehalten, bockstark, vor allem auch zweimal eigentlich in brutal wichtigen Momenten gehalten. In Stuttgart stand es noch 1-0, 88 oder sowas, gehalten. Jetzt gegen Bochum stand es auch, klar, Stuttgart war Nachschuss dann drin, aber never mind. Und gegen Bochum jetzt 2-1, auch wieder 88, 89 und auch da gehalten. Also wirklich in den ultra wichtigen Momenten ist er da. Hält für mich in den letzten Wochen, unabhängig ob Hoffenheim oder Nationalteam, wirklich sehr, sehr stabil. Ist auf jeden Fall sein Geld unter den Kickbase-Keepern gerade wert, auch wenn es wirklich, wirklich teuer ist. Und Bülter ist dabei, weil das Programm der Hoffenheimer in den nächsten Wochen nach wie vor gut aussieht und der in den letzten 4 Spieltagen 4-mal getroffen hat.
Bülter on fire. Also beide on fire. Und ich muss, also Oliver Baumann, für mich auch eine Überraschung der Saison, weil ich auch dachte, dass der Dip kommt, der Dip ja auch da war, die ersten Spieltage, jetzt aber back-to-back-to-back grüne Balken produziert hat. Und auch wirklich, wie du sagst, so stark hält. Also der Kollege, du siehst mal, was Selbstbewusstsein auf der Keeper-Position ausmacht.
Ja, finde ich voll. Und die haben ja immer wirklich noch keine weiße Weste drin. Also wirklich Hoffenheim und weiße Westen, das ist ein Phänomen, das du, glaube ich, so zusammen einfach nicht sehen wirst.
Glaubst du nicht, dass passieren wird dieses Jahr irgendwann?
Doch, also es wird 34 Spieltage, wenn es da nicht passiert, dann wäre das wirklich fast Hexerei, aber das ist zu selten. Also eigentlich so ein Spiel gegen Bochum jetzt, du bist bis kurz vor Schluss vorne zu null, das musst du zu null durchbringen.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt gegen auch Stuttgart, letzten zwei Spieltage, bis kurz vor Schluss zu null, ja, letzten zwei Spieltage.
Ich würde sagen, letzten zwei Spieltage nur ein Gegentor jeweils. So, es bahnt sich vielleicht langsam an.
Ja, ey, die waren close, aber es klappt irgendwie einfach nicht. So, es ist bei Hoffenheim verhext. Naja, das war auf jeden Fall mein Maschinenraum.
Schön, Anton, danke dir. Und jetzt würde ich gerne über was reden, was schon teilweise hier schon mal Thema war. Jubeln gegen den Ex-Verein. Und es gab ja eigentlich eine sehr schöne Geschichte am Wochenende mit Kleindienst und Kevin Müller auf der anderen Seite, sein Trauzeuge, die anscheinend ja super gut befreundet sind und sich dann auf dem Spielfeld gebettelt haben. Und mein Empfinden war, und ich will das einfach mal diskutieren, das ist ein persönliches Anliegen von mir, weil ich wissen will, wie du, Anton, und auch andere da draußen, also haut uns gerne mal auf Discord an, darüber denken. Hat übrigens letzte Woche krank geil geklappt. Wir haben letzte Woche hier mit Bench noch über Marktwertveränderungen vorverlegen. Wir haben selten so viele Nachrichten bekommen von euch da draußen. Also danke auf jeden Fall dafür. Das ist auch ein Thema intern, was inzwischen tatsächlich diskutiert wird. Also es findet Anklang. Würde ich nur ermutigen, schreibt uns gerne dazu, wenn ihr dazu eine Meinung habt, die wir vielleicht nicht vertreten hier. Jubeln gegen den Ex-Verein. Tim Kleindienst hat meiner Meinung nach, nee, auch nicht, weil ich kann es ja irgendwo einordnen. So, vielleicht, er trägt ja auch Heidenheim nicht im Herzen, aber hat schon hart gejubelt, was mich, glaube ich, als Heidenheim-Fan getriggert hätte. Kannst du das verstehen und wie siehst du das und wie würdest du sein Jubel einordnen?
Ich habe den Jubel ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, die Tore klar, aber Jubel habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ich finde aber allgemein Jubel gegen den Ex-Club finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde, was es nicht geben sollte, sind so unnötige Provokationen. Klar, die sind überall scheiße, aber die finde ich
so insbesondere letztens.
Was war letztens?
Mamouche hat doch vor 3-4 Wochen gegen Wolfsburg, das war doch, also ich glaube, da haben wir schon mal im Podcast drüber geredet, da, okay. Das war schon sehr provozierend, würde ich behaupten.
Ja, also ich finde irgendwie provozieren und sowas, das braucht es halt eigentlich sorry, nicht.
Ganz kurz, ich kann nur einwerfen, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob es Provokation war. Ich erinnere mich nur, dass er sehr, sehr ausgiebig gejubelt hat. Kann aber nicht sagen, ob es eine Provokation war, nur falls die Leute jetzt schon schreiben
wollen. Okay. Ja, also das mit den Provokationen, sogar da sage ich, also das finde ich nur von Ex-Spielern ein bisschen unschön, sogar da sage ich, ey, gehört dazu, wenn du Bock hast, dich in irgendeiner Kurve zum Hassspieler zu machen, dann tu's. So, das wirft schon immer Emotionen hoch, die irgendwo auch beim Fußball mit einfach dazugehören. Aber ich finde, Jubeln an sich, ey, du machst ein Tor, egal gegen wen, in der Bundesliga, du darfst immer jubeln. Das wird dir keiner verbieten. Und wenn du dann sagst, ey, aus Respekt meinem Ex-Club gegenüber möchte ich das nicht, die sind mir so verbunden, dass ich da Rücksicht drauf nehme und dass ich mir das leid tut, gegen die zu treffen, dann ist das eine nette Geste, aber dann ist das nichts, was man irgendwie jemandem auferlegen muss, dass das auf jeden Fall so passieren muss, finde
ja.
ich.
Ja, verstehe ich, Anton. Ich glaube, ich würde differenzieren zwischen, das ist, also dir liegt der Verein wirklich am Herzen, weil man kann jetzt davon ausgehen, dass Tim Kleindienst nicht in Heidenheim-Bettwäsche geschlafen hat früher und dass Mamouche kein Wolfsburg-Logo sich auf die Wade tätowiert hat. Aber ein Szenario, Maxi Arnold, wechselt nächste Saison zum VfL Bochum. I don't know. Trifft gegen Wolfsburg, jubelt. Das würde mich hart triggern. Das würde ich sagen, so, Digga, das ist nicht ehrlich. Das ist nicht ehrlich. Aber ich verstehe bei Tim Kleindienst, der ja außer, klar, die sind aufgestiegen mit Heidenheim, aber der liebt jetzt wahrscheinlich nicht den FCH.
Also, ich weiß nicht, der hat ja 6 Jahre gezockt. Klar, der war auch dazwischen irgendwo in Belgien und so. Aber im Endeffekt kannst du ja auch dieses, hey, der liebt den FCH nicht und sowas, weggewechselt, zack, anderes Kapitel, fertig. Also dann kannst du ja auch sagen, ja, okay, jeder Spieler muss aber ein Leben lang bei seinem Herzensclub bleiben.
Nee, muss er ja nicht. Aber Szenario jetzt wirklich, Maxi Arnold wechselt zum VfL Bochum, trifft nächstes Jahr gegen Wolfsburg, jubelt. Wird sich's nicht komisch anfühlen für dich?
Ich finde, es ist eine Frage der Art und Weise. Wenn du dann exzessiv durchs Stadion läufst und in die Kurve und die Faust Richtung Kurve ballst und weiß nicht was, dann sage ich, boah, hätte man ruhig eine Spur tiefer ansetzen können. Aber wenn der am 31. Spieltag beim abstiegsbedrohten VfL Bochum eine Bude gegen Wolfsburg macht und dem geht's Herz auf, weil das einfach ein erlösender Treffer gewesen ist, dann soll der doch bitte auch irgendwie eine Jubelgeste vollführen dürfen.
Okay, bin gespannt. Also, Anton, ich glaube, wir haben da, was wahre Vereinslieben angeht, vielleicht eine andere Meinung. Leute da draußen, schreibt uns gerne mal. Das würde uns interessieren. Wie gesagt, letzte Woche ist einiges reingekommen, hat mich mega gefreut und hat auch uns einen Mehrwert geboten, weil wir einfach von euch jetzt auf das Thema bezogen Marktwertveränderung Meinungen bekommen haben, die wirklich Sinn machen, wo wir sehen, okay, wir verstehen da draußen, dass vielleicht 22 Uhr für manche zu spät ist, dass aber auch dieser, ich glaube, Bench hat das gesagt, der 9 Uhr Vorschlag am nächsten Morgen für viele vielleicht nicht so geil ist. Also wir machen uns darüber Gedanken und waren sehr happy über eure Einsendungen.
Ja.
Anton, sag.
Ich möchte noch anschließen, unabhängig von der Ex-Spieler-Thematik habe ich noch eine Frage. Gibt es bei euch in der Lautern-Kurve oder auch bei allen anderen Usern da draußen in der Kurve verhasste Spieler? Also so Jungs, wenn die treffen und jubeln, dann weißt du schon, ne, ganze Kurve flippt aus?
Ja, also ich sage dir ganz klar, wenn Barış Artık gegen Lautern trifft, dann sind 95% der Kurve schreiend und spucken, während sie schreien, weil sie nicht mehr klarkommen.
Nur Barış Artık?
Ich überlege gerade. Also Barış Artık auf jeden Fall.
Bei uns bei 60 ist auf jeden Fall, du kannst weiter überlegen, bei uns bei 60 ist auf jeden Fall einmal Ole Pohlmann, der jetzt ja in Portugal spielt.
Paulinho.
Ja, Paulinho.
Ja.
Paulinho und Stefan Kutschke. Das sind die beiden Spieler. Wenn die in München treffen, dann ist auf jeden Fall
Ramazan. Was hat Stefan Kutschke gemacht?
Ey, der früher noch bei Ingolstadt, wo es dann irgendwie in der Aufstiegssaison von denen ein, zwei Mal ganz gute Duelle gab zwischen den Löwen und denen. Und der jubelt halt volle Kanne in die Kurve, Bizeps rein und weiß nicht was und bleibt noch lange und winkt nochmal und weiß nicht was. Und da hast du auf jeden Fall dann die Fans gegen dich.
Ja, nee, ich glaube, sonst fällt mir keiner ein. Aber generell, also, was ich oft nicht verstehe, ist, dass Ex-Spieler von uns, wenn sie wechseln, so hart ausgepfiffen würden. Aber ich tippe mal, das ist bei anderen Vereinen auch so. Aber, also ich erinnere mich noch, ist ein scheiß Beispiel, aber also ich glaube, Stöger wurde ausgepfiffen, es wurde so Willi Orban wurde ausgepfiffen, so alle, die mal, auch wenn sie nur ein, zwei Saisons bei uns gespielt haben, die wurden aufs Übelste beleidigt und ausgepfiffen. Und also ist das bei anderen Vereinen auch so? Und B, ich kann es teilweise nicht nachvollziehen, weil subjektiv betrachtet, als Spieler, natürlich willst du sportlich oftmals so das Optimum rausholen.
Ja, also ich finde, ich kann es nachvollziehen, wenn Spieler irgendwelche Vereinsbekenntnisse abgelegt haben,
okay,
die sie in irgendeiner Form nicht eingehalten haben oder wo man sagt, ey, dann äußere dich lieber gar nicht.
Und du hast ihn im Team, du hast ihn im Team.
Ich habe ihn im Team.
Ja.
Und finde aber, bei allen anderen Wechseln ist es halt Fußball, ganz ehrlich. Da wird gewechselt, da ist Business, da wollen Leute einfach auch bei den Clubs spielen, die am besten sind und die in der meisten Spielzeit gewähren. Und dann finde ich es nicht verwerflich, irgendwie zu wechseln. Wenn man das aber in Kombination mit irgendwelchen Statements tut, die einem am Ende negativ ausgelegt werden können, weil es einfach in irgendeiner Form unehrlich gewesen ist, dann verstehe ich es schon sehr, sehr gut, wenn man da sagt, okay, der kriegt jetzt halt bei jedem Ballkontakt seine Pfiffe.
Okay, schön. Anton, ich habe noch mehrere Sachen, mit denen ich heute, die ich habe, weil ich habe am Wochenende tatsächlich nochmal, ich habe ja alleine den ganzen Samstag, es war ein geiler Samstag, so don't get me wrong, ich habe von 13:30 bis 22 Uhr alleine auf der Couch gesessen und Fußball geguckt. Es war ein geiler Tag. Aber ich hatte keinen zum Reden. Und Anton, das mache ich jetzt mit dir. Ich will einmal über das Foul oder das vermeintliche Foul von Jonathan Tah und Ekitike reden, weil ich sehe auf Social Media, das geht sehr in die Breite. Und ich als Jonathan Tah-Besitzer, ich stelle mir, also wieder subjektiv, für mich war es kein Foul, aber die ganze Welt sieht einen Foul da drin. Ich will es einmal mit dir besprechen. Was siehst du?
Ich sehe tendenziell ein Foul.
Erklär's mir.
Naja, also wenn du springst und wirst in der Luft geschoben, dann hast du ja keine Möglichkeit, dich irgendwie mit stabil bleiben oder Kontakt am Boden gegen dieses Schieben zu wehren. Und du bist halt sofort von der Position, die du eigentlich zum Ball hattest, verdrängt, triffst den Ball nicht mehr so wie geplant und kannst dich eben, wie gesagt, durch dieses in der Luft sein, dem irgendwie gar nicht widersetzen. Und deswegen ist es halt schon was tendenziell, finde ich, ein Foul ist. Ich finde, Jonathan Tah ist sehr, sehr clever an die Sache rangegangen. Also ich finde nicht, dass er irgendwie dumm mit beiden Händen volle voraus den Ekitike da wegschubst oder dass er den Ball nicht reinmacht. Er macht schon in dem Maße, in dem er es machen kann, clever. Klare Fehlentscheidung finde ich irgendwie auch wieder schwierig, weil ich tatsächlich in den Wiederholungen nicht sicher bin, ob Ekitike den Ball safe macht, so wie er zum Ball springt, ob er den nicht fast schon so ein bisschen unterläuft oder falsch trifft oder den nicht mehr wirklich mit der Stirn gedrückt bekommt. Deswegen weiß ich nicht, ob er sonst die Position gehabt hätte, den Ball safe zu machen. An sich verstehe ich aber jeden, der sagt, ey, für mich ist das ein klares Foul. Würde wahrscheinlich aus meinem Bauchgefühl sagen, 70-30 pro Foul. Und bei der ganzen Diskussion rund um den VAR sage ich halt nach wie vor, Challenge muss kommen. Und das scheint ja jetzt zumindest auch in Erwägung gezogen zu werden. Was sagst du denn dazu, Janni?
Also erstmal Challenge-Thema finde ich geil, hätte ich auch Bock drauf. Dass das, weil das könnte auch so ein bisschen eine Gamification nochmal für einen Trainer ins Spiel einzutreffen oder für das Trainerteam. Finde ich nice. Und ich habe ja leider nie auf dem Niveau Fußball gespielt, wie du es tust. Deswegen finde ich sehr wertvoll deine Einschätzung. Und kann es auch nachvollziehen. Für mich sah es halt, also für mich war es auf den ersten Blick, aber ich glaube halt, weil ich Tah-Besitzer bin, kann ich da auch nicht 100% neutral drauf schauen. Für mich war es zu wenig für einen Elfer. Weil ich sehe nicht einen klaren Ellbogen in den Körper rein. Ich sehe klar Körperkontakt. Aber für mich wäre es dann zu wenig gewesen. Ich sag dir ehrlich, also auch wieder ich alleine daheim auf der Couch, wenn das Elfer gewesen wäre, ich hätte laut zum Fernseher gesprochen.
Ey, aber wenn ich mich nicht täusche, Ekitike fällt doch auf den Rücken, oder?
Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich habe immer nur, wenn ich gerade meine Augen schließe, habe ich innerlich vor mir dieses Bild, wo Tah den Ellbogen ausfährt und ich wirklich die Minuten danach, die Sekunden danach dachte, fuck ey, bitte nicht. Und der Kommentator auch schon in der Konferenz, das wird sich bestimmt nochmal angeschaut, das könnte ein Elfmeter werden. So, jo. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ekitike auf den Rücken fällt. Warum fragst du?
Ja, weil ich finde, dass dann auf jeden Fall nochmal klar wird, ey, dass der so in Rücklage gebracht worden ist, weil der springt ja nicht hoch und fällt auf den Rücken.
Ja, aber kann es nicht sein, dass wenn Ekitike den Ball, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass er mit seinem Kopf eh weiter zurückgehen muss, um ihn möglicherweise noch zu berühren der Stirn und dann auf dem Rücken landet? Tricky. Aber ey, Anton, auch da soll es keine VAR-Entscheidung geben, aber ja, ich hätte neutral betrachtet, wäre es natürlich cool gewesen, hätte es vielleicht nochmal angeguckt. Frankfurt könnte das challengen. Wird das wirklich diskutiert von der DFL?
Also der Knut Kircher, der Schiri-Chef, war jetzt auch im Doppelpass mit am Start und ich glaube, da wurde auch wieder gesagt, dass die auf jeden Fall der Idee offen gegenüberstehen. Und ich meine, dass das auch aktuell irgendwo von der FIFA getestet wird mit Challengen in irgendeiner, weiß nicht was, zweiten, dritten Liga. Aber was ich halt dann auch wieder sehe, dass dann halt alle irgendwie mit irgendeinem Analysten auf der Tribüne hocken und sagen, ey, okay, zack, die schaust du dir an, jetzt Challenge reinreichen und sowas, das fände ich auch wieder schmarrn. Also im Endeffekt dann vielleicht
sagen. Aber so wird es ja sein.
Ja, so wird es sein, aber ich glaube, dass du halt durch diese Challengen die Möglichkeit hast, dem Schiri auf dem Platz wieder mehr Power zu geben, weil meiner Meinung nach müsste es so sein, Challenge bzw. Videoassistent bei Tätlichkeit nach wie vor, unabhängig von den Challenges, Videoassistent nach wie vor bei Abseits wegen halbautomatischer Abseitslinie und so weiter, das kannst du einfach sofort durchlaufen lassen und alle anderen Sachen werden vom Schiri entschieden und dürfen gechallenged werden.
Ja.
Egal, ob es gelb, faul, pipapo gewesen ist, da finde ich, sagst du, Challenge reinhauen, aber ansonsten. Das heißt,
ja, fände ich geil, Anton, den Ansatz, weil dann wäre es ja tatsächlich nur, es würde ja nur lange dauern, wenn ein Team challenged und dann ist das Team ja selbst schuld, dass es länger dauert. Da können die Fans auch nicht meckern.
Ja, im Endeffekt schon. Und ich glaube, das sollte auch durch die Diskussion, dass du sagst, ey, ihr müsst schon selber challengen, wenn ihr das angeschaut haben wollt, auch wieder weniger Druck auf den Keller und weniger Druck auf den Schiri hast, weil die Entscheidungen von denen Gewicht haben bis zu dem Moment, wo gechallenged wird.
Ja, finde ich strong. Ey, also Anton, du bist, also das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob die schon mal angebracht wurde da draußen. Oder vertrittst du einfach nur eine Meinung von jemand anderem gerade?
Nee, ich vertrete meine eigene Meinung, aber ich glaube, dass das in allen möglichen Kreisen auch besprochen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du seit, weiß nicht was, 5, 6 Jahren den Videoschiri hast und das noch nie irgendwie thematisiert worden ist. Ich muss aber auch sagen, dass in dieser ganzen, ey, das war ein Foul, das war kein Foul-Thematik, mich diese extrem festgefahrenen Positionen oder einseitige Positionen von Leuten danach mega langweilen, weil dann irgendwie ein Rollfist sagt, ey, das, wir spielen dürfen ja wohl noch ein bisschen mit Körperlichkeit hier spielen und gehört auch zum Fußball dazu. Ey, laber doch kein Bullshit, ganz ehrlich, es ist doch vollkommen klar, dass ein Team, das in der 90. Minute vor so einem leeren Open Goal geschoben wird, sagt, ey, das war ein klares Foul, der macht den sonst, und dass du umgekehrt sagst, ja, okay, reicht irgendwie, aber dass du halt immer diese Extremposition vertreten musst, von wegen, nee, ist doch kein Foul und ja, ist auf jeden Fall ein Foul. So ein bisschen die Perspektive vom anderen einnehmen, finde ich, kann man schon auch. Und auch das Andrich nach dem Spiel, die beiden Elfer davor waren ja auch ein bisschen strittig. Und dass er dann auch sagt, ey, ich kann das nicht akzeptieren, wenn ein Schiri mir sagt, ey, wenn er den gibt, muss er den auch geben, heißt ja nicht, dass er den gibt, um den anderen irgendwie auszugleichen. Das heißt nur, wenn ich den leichten Kontakt hier gebe, muss ich den Kontakt, der ähnlich ist, auch da geben, um meiner Linie treu zu bleiben. Und ja, das finde ich wieder vollkommen nachvollziehbar. Und dann finde ich es immer ein bisschen extrem so polarisierend irgendwie sich zu positionieren.
Ja, ey, Anton, schön gesprochen. Es gab eine Sache, die uns Kickbase-Manager, vor allem Boniface-Besitzer, wieder ins Leben zurückgeholt hat. Und darüber will ich auch mit dir sprechen, weil das habe ich auch allein auf der Couch verdauen müssen. Es gab, Victor Boniface hat einen Autounfall, Samstagabend nach dem Spiel. Und das ist dann, also ich habe davon erst Sonntagmorgen nach dem Aufstehen mitbekommen, aber es war wohl, also es war für mich ein Moment, der mich mal wieder in die Realität zurückgeholt hat und gesagt, ey, Boniface, ich habe noch den Fernseher angeschrien, als du den Elfer verschossen hast, aber ey, es gibt so viel wichtigere Dinge, als den Elfer reinzumachen oder nicht, sondern, weiß nicht, auf der Beifahrerseite zu sitzen und vielleicht nicht eingedrückt zu werden.
Ja, sah auf jeden Fall echt übel aus, so die Screenshots von den Autos danach. Glück gehabt, kann man glaube ich nur sagen. Und sonst muss ich aber auch, also war jetzt dann auch echt eine harte Woche für Boniface, gell? Also
Alter.
Auch in dem Spiel, ja, hat mich schon fast ein bisschen getriggert, wurde ja 10-mal gesagt, boah, was hat der nicht für eine anstrengende Woche gehabt mit Nigeria, mit dem Flughafen in Libyen und also ich glaube.
Ey, aber ganz kurz eingehakt,
ja?
Der Moderator hat mich persönlich hart getriggert, weil er es immer so dargestellt hat, boah, der Boniface musste ohne WLAN, der Arme. Weißt du, das hat mich getriggert, dass der Kommentator sich lustig gemacht hat, dass die nigerianischen Nationalspieler sich beschwert haben darüber.
Ja, ey, ich finde, es wurde deutlich zu oft erwähnt. So, das war nach den
auf ersten jeden,
zwei ja. Malen schon klar, dass
das auf jeden Fall. Spiel hat es vielleicht nicht hergegeben, über was anderes zu sprechen, ich weiß es nicht.
Ja, kann auch sein. Und was mich auch getriggert hat, Etikete. Gehört?
Etikete?
Etikete. Es wurde ganz oft statt Etikete Etikete gesagt, mit ET.
Ach EK. Was?
Ja,
da habe ich auch gedacht,
gehört. So, ab und zu, ich dachte, beim Lodder weiß man ja, dass ab und zu mal ein Name irgendwie.
Der Paulinho auch geil ausgesprochen.
Ja, oder? Leicht falsch rausläuft, aber so dieses Etikete, es ist irgendwie ganz, ganz leicht, dass du es anders aussprichst, einfach weil du ein paar Buchstaben vertauscht, aber es hat mich sehr getriggert.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade, als du es gesagt hast, auch nicht mal einen Unterschied gehört.
Aber ja, ich gebe
dir recht. Ja, es. Minimal. Aber wenn man es so, wie bei, kennst du diesen How I Met Your Mother-Moment, wo du bist mit einer Person lange und
ja, klar.
Genau, irgendeine Eigenschaft fällt dir nie auf, aber wenn du die Eigenschaft ansprichst, regt sich heftig auf.
Ja, das ist wie wenn irgendwann so nach einer halben Stunde irgendwer sagt, ja, du sagst ganz schön viel also eigentlich gerade im Podcast.
Ja.
Und dann jedes Mal so, fuck, fuck.
Richtig, wenn du dann den Podcast dir nochmal anhörst, dann denkst du, Alter, wie unangenehm bin ich denn?
Ja.
Okay, jetzt müssen wir ganz korrekt sein, weil jetzt sind alle Leute da draußen. Okay, welche Sprachmarotten haben denn Janni und Anton?
Hast du das früher in der Schule gemacht, so dass du, wenn irgendwer einen Vortrag gehalten hast, auch mal so Strichliste, so M-Counter und sowas? Oder bei Lehrern, wo dir aufgefallen ist, ey, die sagen immer das gleiche Wort, zack, 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 Strichliste geführt?
Nee, ich habe nie aufgepasst bei Vorträgen. Hm. Ich weiß nicht. Also nee, ja. Also ich habe schon aufgepasst. Aber also ich war ein sehr sozialer Mitschüler, würde ich behaupten, der sich selten lustig gemacht hat. Ich mache mich eher über schlechte Kickbiss-Performances lustig.
Ja, das ist natürlich viel besser.
Hast du das gemacht früher, Anton?
Ab und zu, ja.
Warst du so ein Gauner? Du bist ja eigentlich, also ich würde dich jetzt einschätzen als sehr lieben mit Menschen. Warst ja, du so ein bisschen...
Da muss ich mal kurz in den Kontext einordnen. Es war nicht so dann hier zack, hier siebenmal so und so gesagt, so und so für M verwendet. Es war dann eher so privat mit einem Kollegen, weißt du, so hinten irgendwie gesessen und sich selber einfach einen Spaß gemacht. Das war nicht irgendwie jemanden aufziehen mit irgendwas.
Nicht so danach fragen. Hat doch jemand fragen? Ja, ich... Warum hast du 47 mal gesagt?
Nein, du weißt, wenn irgendjemand Vortrag gemacht hat, immer, ich fand frei gesprochen und auch sehr schöne Bilder verwendet.
Geil, stark. Ja. Ey, wir haben gerade schon über Boniface gesprochen und ich habe mir am Wochenende auch wieder allein auf der Couch gedacht, ey, wie kacke wär's jetzt, einen Šeško mit einem Xavi im Team zu haben, einen Boniface, dann abends noch einen Pavlovic, einen Stöger und noch einen Kramaric. Weil es gab so viele Spieler an diesem Wochenende, die an sich ja jetzt, ich glaube, Šeško hat 60 Punkte gemacht, Xavi trotzdem 200, Boniface 120 oder sowas, Stöger auch noch nach Einwechslung irgendwie 80 Punkte, Kramaric auch mit Kiste gut gepunktet. Aber es gab so viele Spieler, die hätten so viel mehr Punkte machen müssen eigentlich, und da haben es nicht. Und dann dachte ich so, ey, ist man in der Phase dann eher zufrieden? Weil ich persönlich war mit Boniface-Punkten nicht zufrieden und habe gedacht, ey, stell dir mal vor, du hast mehr von diesen Leuten im Team, hast einen 1000er-Punktespieltag, müsste es aber eigentlich trotzdem pisst sein, weil es hätten auch 2000 sein können.
Okay, soll ich vielleicht anfangen und sagen, von welchen Spielern ich mehr erwartet hätte?
Ja.
Ich hätte mehr erwartet von Moritz Jens, Edmond Tapsoba, Nico Elvedi, Enzo Mio, Maxi Arnold, Christian Jakic, Morgan Gilavogi und Yusuf Paulsen.
Ja, ist dein Team gerade?
Das ist mein Team.
Ja, scheiße. Ja.
Das verstehe ich. Ausgenommen von den beiden Dortmundern und Kevin Trapp.
Ja, klar. Nee, okay, ja, Kevin Trapp hätte auch, genau. Aber geht's dir nicht auch so, hättest du jetzt diese, nicht deine Spieler, sondern die ich jetzt vorgelesen hätte, weil es ist ja eigentlich ein gutes Team, die haben ja eigentlich solide gepunktet alle, aber wärst du dann eher happy nach dem Spieltag oder wäre bei dir auch im Kopf, ja geil gelaufen, mit 1000 Punkten Dritter geworden in der Liga, aber wie kann es denn sein, es wären ja eigentlich 1800 gewesen und Platz 1?
Ich glaube, wenn man ohnehin gut gewesen ist, dann hält sich der Ärger in Grenzen, man hat so ein bisschen nur den Spieltagsdominator im Kopf und denkt sich, Mist, ich hätte jetzt auch einen 1-6er-Spieltag auflegen können und mich da vor den Pöti schieben, aber so, wenn ich einen schlechten Spieltag gehabt habe, dann wäre ich sauer, aber mit einem ordentlichen Spieltag wäre ich, glaube ich, nicht irgendwie groß pisst jetzt, wenn die Punkteausbeute nicht maximiert wurde.
Alright, nehme ich. Und dann haben wir, glaube ich, also da geht es mir anders. Also ich bin bei Boniface pissed gewesen bis zum Autounfall. Das hat mich wieder in die Realität zurückgeholt. Aber ich bin, glaube ich, schon so, dass so, ich bin nur happy auf Platz 1. Und ich bin nur happy.
Also, ambitious.
Ja, es ist ambitious, aber irgendwie schade.
Der Mann hat seine Standards.
Ja, nee, aber ich finde es auch ein bisschen schade, weil, also, okay, in der 18-Liga vielleicht anders. Ich habe 1100 gemacht, Platz 3. Ich bin happy am Wochenende, sage ich dir ehrlich. Weil auch, aber auch nur wegen dem Szenario, außer Boniface hätte keiner von mir irgendwie ausrasten können. Ich wusste Freitagabend schon durch unseren Hausmeister, danke nochmal nach Stuttgart, dass Mittelstädt nicht startet. Ich wusste, dass ein Franks bei mir nicht starten wird. Mir war bewusst, dass Ivica Ordets und Patrick Erras mir nicht die Punkte vom Baum holen werden am Wochenende. So, ich bin zufrieden mit 1100. Aber hätte ich jetzt statt einem Patrick Erras einen Šeško im Team, hätte ich statt einem Aster, Jan Franks heißt er, glaube ich, mit Zweitnamen, einen Xavi im Team, dann wäre ich mit 1100 auf jeden Fall nicht happy gewesen, weil ich wusste, es hätten mehr sein können. Und so gehe ich eigentlich an jeden Spieltag ran. Oder so erlebe ich jeden Spieltag, würde ich behaupten.
Du bist ein humble guy, Jani. Also ich finde, dass man sich über 1100...
Nee, hör doch auf. Ey, aber okay, anderes Szenario. Wenn ich kann auch mit einem 700-Punkte-Spieltag happy sein. Weil ich habe vor jedem Spieltag male ich mir immer so ein bisschen die Punkte aus. Und wenn mein Team halt für mich normal performt mit 700 Punkten am Wochenende, dann bin ich auch mit 700 Punkten zufrieden.
Ja, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Muss aber auch natürlich dazu sagen, dass du halt trotzdem mit Orban und Grifo zwei gehabt hast, die outstanding performt haben. Also Orban 300 plus wirst du nicht so oft bekommen in der Saison. Und Grifo, klar, ist konstant mit dem, was er in den letzten Wochen gemacht hat, aber auch da 250, da würde ich schon sagen, yes.
Ja, ich habe ja auch gesagt, ich war zufrieden am Wochenende.
Ja.
Ja, ich glaube, das Zufriedenheitsthema ist bei jedem Kickpass-Manager eine subjektive Sache. Weil ich kenne auch, also kennt, glaube ich, jeder, es gibt so viele Manager, okay, vielleicht nicht viel, aber ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar zusammengezockt in der Kickpass-Liga, die werden Spieltagssieger und meckern trotzdem. Und das triggert mich am meisten.
Welche deiner Kickpass-Ligen ist für deine Zufriedenheit am wichtigsten? Weil du spielst ja verschiedene Ligen.
Ja, Office Liga.
Office Liga?
Ja. Obwohl, okay. Office Liga in Kombination mit zweiter Liga, weil zweite Liga geht es ja um Cash.
Mhm. Okay.
Und klar, ich bin jetzt kein Mensch, der seine Laune nach Geld richtet, aber man kann
ja,
nicht leugnen.
Freut einen schon, ja.
Ja, man kann nicht leugnen, dass ein Spieltag für 60 Euro mehr Laune macht als ein Spieltag mit nur Ehre, weil Ehre kriege ich auch in der zweiten Liga.
Ja. Fein.
Wild. Morgen Zweitliga-Podcast hören, Leute. Haben Spieltag geholt. Wird spaßig mit Tusche. Spaßig. Letztes Thema, was ich reinwerfen wollen würde, was ich auch gerne mit dir thematisieren wollen würde, danach kommen wir zur Champions-League-Rotation und Bochum-Trainerentlassung, ist die Social-Media-Accounts der Profis. Anton, folgst du deinen Kickbase-Spielern auf Social Media?
Nein.
Hast du es jemals gemacht?
Durchgängig, also dass ich sage, okay, das sind meine 11, den folge ich und wenn ich sie verkaufe, entfolge ich den und wenn ich den nächsten kaufe, folge ich. Nee, habe ich nie gemacht.
Ich habe es mal gemacht.
Ich habe so ein paar, oh, das ist crazy.
Ja, war ich weiß, aber echt erzähl. Nice.
Ich habe so ein paar, den ich irgendwie gefolgt habe im Kickbase-Kontext, auch so irgendwie so Paul Stock von Elversberg und sowas, wo ich dann letztes Jahr gedacht habe, oh nice, der hat richtig geil geballt, da möchte ich ein bisschen mehr von haben, aber sonst eigentlich so wahrscheinlich so die gängigen und ab und zu einfach Spieler, die man cool findet, aber nicht explizit meine Kickbase 11.
Ich habe, als ich angefangen habe mit Kickbase zu zocken, ne, es war, auch bevor ich auf jeden Fall, obwohl es war wahrscheinlich die Anfangszeit des Podcasts,
ja.
Da habe ich, es war tatsächlich, heutzutage würde ich sagen, unangenehm, aber ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob es jeder war, aber ich sage einfach mal, jedem Profi, den ich in meinem Team habe, habe ich auf Social Media gefolgt.
Hast du auch schon mal jemandem geschrieben?
Kickbase-wise? Oh, ja, habe ich.
Gepusht vom
Spieltag? Habe ich.
Hab oder danach gelobt?
Ja, ja, nee. Ja, es kam keine Antwort. Aber warte mal. Ich muss gerade mal in mein Profil gehen. Ich habe auf jeden Fall, das war halt auch so die Anfangszeit Kickbase und ich halt als Lautern-Fan, ich habe auf jeden Fall, als Kickbase zweite Liga rauskam, von meinem privaten Instagram-Profil, ich weiß auf jeden Fall noch, Philipp Hercher geschrieben, der inzwischen bei Magdeburg spielt. Mhm. Dem habe ich einen Screenshot, glaube ich, geschickt, dass er mir irgendwie den Spieltag geholt hat. Ich weiß nicht mehr genau, keine Ahnung. Und so, ey, danke für die Kickbase-Punkte oder sowas. Jetzt würde ich auch sagen, ey, Janni, das war unangenehm. Warum schreibst du, was soll der denn schreiben? Einfach so, jo, Daumen hoch oder sowas. Hat nie geantwortet. Das war der einzige Versuch, das war das einzige Mal, wo ich einem Fußballprofi von meinem privaten Account geschrieben habe.
Okay, ich finde es aber, ich weiß gar nicht, ob ich, klar, so ein bisschen ist es auch immer dann boah, unangenehm, aber eigentlich glaube ich, dass die Leute das eher feiern als nicht.
Die Leute, du meinst die Profis?
Ja, glaubst du nicht?
Nee, Digga, du glaubst doch nicht, dass jetzt mal Szenario, also da sind Nico Schlotterbeck.
Ja.
Freitagabend 350.000 Rohpunkte gemacht.
Mhm.
Da sind doch safe.
DMs voll geiles Spiel gemacht, da freut sich doch jeder drüber, oder nicht?
Ja, ja, aber da sind doch wahrscheinlich 200 DMs von Kickbase-Managern, wäre eine realistische Einschätzung, die schreiben, Digga, danke für die Rohpunkte, danke für die Kickbase-Punkte, geil, 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 geil. Was antwortest du den 200, die werden ja safe, also ich weiß es nicht, aber ich würde tippen, die werden safe wegignoriert, da kommt keine Antwort.
Das ja, ist aber eher, das heißt, also ich würde nicht sagen wegignoriert, wenn du sie liest und trotzdem irgendwie schmunzelst.
Ja, du liest sie ja nicht. Du siehst sie und dann
glaubst du, also, die werden, ja.
Die werden einfach nicht bearbeitet, also bearbeitet.
Ja, dann auch, aber dann ist es ja ziemlich egal oder nicht. Dann ist es ja weder nice noch cringe, dann ist es ja einfach, was es ist, oder?
Also, ja, okay, verstehe. Ja, hast recht. Aber ich trotzdem rückwirkend ist es mir jetzt unangenehm, aber vielleicht auch nur, weil ich ja inzwischen bei Kickbase arbeite und wir auch schon ab und zu was mit Profis gemacht haben.
Okay. Ja, ich find's, glaube ich, funny.
Was hast du schon mal Kickbase-Profis geschrieben?
Nein, noch nie.
Aber findest du es funny?
Ja.
Ja, dann kannst du ja mal deinem, wen hast du vorhin aufgezählt, deinem Yusuf Paulsen kannst du ja mal schreiben.
Ja, wenn der 200 Punkte plus macht, dann werde ich das auch tun.
Ja, das ist gut. Ey, Bochum hat Trainer entlassen, Anton. Ist für uns aus Kickbase-Sicht immer eine neue Chance, auf Spieler zu geiern. Siehst du bei VfL Bochum die Chance, dass sich Spieler von Kickbase-irrelevanten Spielern zu Kickbase-relevanten Spielern entwickeln? Und wenn ja, wen siehst du und siehst du generelle Veränderungen?
Es ist ja noch nicht bekannt, wer jetzt Trainer wird oder wer übernimmt. Das heißt, was anders wird, ob du auf einmal irgendwie zu einer Dreierkette gehst, ob du deinen Spielstil anpasst, das kann ich bis jetzt noch nicht richtig abschätzen. Ich glaube, dass Bochum nach wie vor gute Chancen hat, drin zu bleiben, auch wenn sie jetzt noch kein Spiel gewonnen haben. Ich glaube, ein Punkt, oder?
Ja,
ein ist das richtig?
Punkt. Ist so, Digga, jetzt überfällst du mich.
Letzter auch sogar, ich glaube ein Punkt und letzter.
Ja, die haben gegen Kiel unentschieden gespielt am vierten Spieltag. Ja,
sonst ein Punkt und letzter, ja,
passt. Ja.
Auf jeden Fall nach wie vor gute Chancen haben, drin zu bleiben. Ich glaube, dass du Kiel und St. Pauli schon bekommen kannst. Glaube aber auch, dass die drei unter sich ausmachen werden, wer direkt absteigt und wer in die Relegation geht. Ich finde aber, dass der Kader der Bochumer in puncto Qualität schon einen Ticken mehr zu bieten hat als Kiel und St. Pauli. Wenn man sich die letzten beiden Jahre anschaut, ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, in dem Bochum nach 7 Spieltagen ohne Sieg dasteht. Das heißt, die haben das schon zweimal auf jeden Fall geschafft, trotz einem schlechten Start die Punkte zu holen, um drin zu bleiben. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube sogar, dass im letzten Jahr erst der erste Sieg am 10. Spieltag oder so gekommen ist. Also hätten noch ein paar Mal verlieren, unentschieden gut, bis dann auf einmal der Sieg wirklich kommen muss. Aber ich glaube, dass nach wie vor Innenverteidiger relevant im Sinne von stabile 70 Punkte sein werden, dass Außenverteidiger wie Paslak und Wittek vielleicht mal einen Peak haben können, aber eigentlich keine Spieler sind, die man so fix im Team haben will. Dass eventuell ein Boadu interessant ist, aber sonst auch im Mittelfeld und so. Also eigentlich keine Spieler, die du in der Phase der Saison, wo sie jetzt gerade ist, im Team haben willst, können vielleicht nochmal relevant werden, wenn dann Reset gewesen ist und ich mein Team neu aufbauen muss. Aber jetzt gerade, muss ich sagen, wären selbst in meinem desolaten Team Bochumer nicht wirklich Spieler, wo ich sagen würde, yes, gut, dass ich den verpflichtet habe.
Ja, verstehe. Ich finde, man könnte über Timo Horn diskutieren. Also ich weiß nicht, wie sicher Drebes gesetzt ist, weil das ja durchaus ein öffentliches, nicht klar gesetztes Duell war vor der Saison. Also man wusste ja tatsächlich nicht vor Spieltag 1 klar in der Öffentlichkeit, dass Drebes dann die Nummer 1 ist.
Nach Timo Horn Verpflichtung. Ich dachte, es wurde recht früh gesagt, dass Drebes die 1 ist.
Wirklich?
Aber vielleicht täusche ich mich auch.
Ja, okay, da bin ich, also ich hoffe, ich erzähle dir keine Lügen, aber trotzdem wäre für mich die Diskussion, Treves, der hatte 2-3 starke Spiele, vielleicht Timo Horn eine Chance aus Kickbase-Sicht, sonst gebe ich dir recht, wäre Bochum individuell zwar besser als Kiel und als St. Pauli, jo, teilweise gehe ich das mit, aber wäre für mich jetzt keine enorme Kickbase-Relevanz. Also Sissoko sehe ich wieder als sicher gesetzt, der ja nicht gestartet ist. Ich sehe Quarteng, individuelle Klasse, können vielleicht irgendwann mal durchdringen. Ich finde Rechtsverteidiger-Duell Gamboa nach seiner Kiste versus Paslak eigentlich ein spannendes Duell für einen Lückenfüller. Aber sonst,
ja, also ich glaube, dass vor allem dieses Thema Drebes oder Horn, das wird die Mannschaft nicht entscheidend besser oder schlechter machen. Ich sehe hier gerade übrigens vom 5.8. einen Artikel, Drebes oder Horn, Bochum geht vorerst mit Drebes als Nummer 1 in die Saison. Das heißt, okay. Wann war Start? 23.8., gell?
Ja, 23.8.
Das heißt, das war schon relativ früh klar.
Okay, danke dir für die Recherche.
Bitte sehr.
Gut, dann jetzt, danke. Jetzt haben wir gleich alle Sachen, die ich besprechen wollte, hier abgearbeitet.
Ja, du hattest noch Profile unter deinen Social Media Take reingeschrieben mit Stach und Katterbach. Hat es damit was auf sich gehabt oder ist das dann?
Ja, ich wollte eigentlich noch drüber sprechen, dass die zwei geile Instagram-Posts gemacht haben am Wochenende, habe jetzt aber nicht so reingepasst.
Ah, okay, passt, ja.
Jetzt aber Empfehlung für euch da draußen, wenn ihr eher auf Instagram gerade rumscrollt, schaut euch mal Stach und Katterbachs letzte Post an. Finde ich witzig. Die machen sich ein bisschen Gedanken. Die machen nicht nur Posts und schreiben, ey, thank you, wichtige 3 Punkte. Die machen funny Sachen draus. Fand ich cool. Finde ich witzig. Duxch wollte ich auch noch reinpacken. Duxch ist Werder Bremens Thomas Müller. Weißt du wie?
Nee, erzähl's mir.
Duxch ist, der macht genauso Instagram-Stories wie Thomas Müller. Thomas Müller postet auch nach Spielen dann immer, also ich weiß, ich habe die Story von Thomas Müller Wochenende nicht gesehen jetzt, aber ich wäre mir relativ sicher, dass da ein Bild von Harry Kane drin steht mit @HarryKane strong match oder sowas. Mit so 3 Bullybällen. Thomas Müller lobt immer Mitspieler auf Social Media nach Spielen, was ich geil finde. Das zeigt so Teamzusammenhalt, so ein bisschen Social Media Präsenz. Und Marvin Duxch hat das auch gemacht am Wochenende. Ist mir davor noch nie aufgefallen, aber der hat auch so Grüll, der getroffen hat, verlinkt so, ey, great, erstes Bundesliga-Tor hier. Und ich glaube, Weiser auch, also der feiert seine Mitspieler auf Social Media und das ist mir noch aufgefallen. Das ist mein Social Media Rant vom Wochenende gewesen.
Da bist du doch Rakete, @FelixAgu.
Ja, genau, da bist du doch Rakete. Tor, ja, wie geil, also Marvin Duxch schon so ein bisschen Müller-Vibes, oder wenn du es siehst?
Ja, bisschen. Aber es fehlt natürlich noch das Duxche Herrengedeck mit Nüssen und Beeren. Ja. Und eine kleine Spielanalyse.
Ja, ey, Thomas Müller auch am Freitag vom Spieltag eine geile Story gemacht an auch alle Kickbase-Manager nochmal. Weil er musste als Bestrafung, wir wissen leider auch nicht viel, Danny Bayer Fußballgott-T-Shirt tragen. Sehr sympathisch. Wir haben übrigens auf diese Story Nachrichten bekommen, also sau viele halt gefeiert, so ey, der Typ ist so geil, der Typ ist so geil. Mhm. Aber wir haben auch echt viele Replies bekommen, wo es bei mir auch so clear gemacht hat. Ganz viele haben geschrieben, wieso redet der mit offener, beim Essen? Warum redet der beim Essen? Und da habe ich mir das Video nochmal angeguckt und da habe ich auch gesagt, ja, jetzt stört's mich auch.
Clear.
Anton, warst du schon mal Einlaufkind?
Nee, ich war noch nie Einlaufkind. Das Highlight meiner Jugendfan-Karriere war ein Meet and Greet mit zwei Profis, nämlich damals bei den Löwen Dennis Malura und Tommy Stahl. Das heißt, das habe ich auf jeden Fall. Das glaube ich, dass die beiden die wenigsten kennen werden. Ich habe mich auch eher auf Benny Laut und Co. gefreut, aber dann kamen eben zwei andere Profis, damals bei 60. Aber tatsächlich habe ich irgendwo einlaufen noch nicht runter von der Bucketlist.
Wie hast du denn damals, hast du es gewonnen auch mit denen?
Ja, das war irgendwas von irgendeiner Münchner Zeitung, die das ausgeschrieben hat. Und dann waren es irgendwie 50 Kids, die gemeinsam mit denen trainieren durften, irgendein Turnierchen gespielt haben und danach halt so eine Fragerunde mit den beiden gehabt haben.
Genau. Okay. Ja, du hast schon gesagt Bucketlist, ne? Das ist noch drauf. Also ich glaube jetzt, Achtung, wir sind zu alt für Einlaufkinder. Das wäre ein bisschen random, wenn wir da, glaube ich, einlaufen würden. Aber ein Traum, der kann dank unseres heutigen Podcast-Partners Lieferando wahr werden. Erstmal der Traum, dass wir geiles Essen bekommen. Morgen Abend, übermorgen Abend, wenn Champions League wieder ansteht und wir sehr wahrscheinlich ja auch daheim auf der Couch sitzen, vielleicht nicht kochen wollen, mal einen leckeren Burger, leckere Pommes. Was bestellst du mal bei Lieferando?
Boah, wenn ich was bestelle, dann ist es meistens, du kennst ihn, den veganen Döner von hier um die Ecke.
Boah, von Erbils.
Ja, Mann.
Die machen Lieferando sogar, das ist ja geil.
Die machen Lieferando.
Ey, und du hast jetzt diese Woche die Chance, mit unserem Partner Lieferando 25% Rabatt auf ausgewählte Gerichte zu bekommen. Und zwar sind das die Deals für Champions, also für uns, Anton. Für mich an diesem Spieltag, war ist eigentlich mein Deal.
Ja, Mann, du sagst es. Also, wenn das auf jeden Fall geht und man obendrein noch eine Chance hat, was zu gewinnen, dann bin ich natürlich Feuer und Flamme und du kannst mir gerne mal durchschießen, wie ich denn teilnehmen kann und was es überhaupt eigentlich zu gewinnen gibt.
Ja, genau, das ist ja eigentlich das Krankeste, das haben wir noch gar nicht gesagt, weil es gibt was zu gewinnen, das kannst du dir nicht kaufen. Und zwar hast du die Chance, wenn du eines der Deals für Champions dir auswählst die nächsten Tage, hast du die Chance auf zwei Champions League Tickets. Das Verrückte ist, es sind nicht einfach nur zwei Champions League Tickets, weil da könnt ihr ja sagen, jo, die kann man sich ja auch kaufen. Ihr seid vor dem Spiel auf dem Platz und seid am Mittelkreis und seid im Grunde genommen Fahnenträger. Wie krank ist das denn bitte? Das hat wahrscheinlich keiner auf der Bucketlist, weil jeder denkt so, jo, das kann ich eh nicht, wie soll das möglich sein? Aber Lieferando macht es möglich diese Woche.
Das heißt dann deutsche Mannschaften und dort irgendwie im Mittelkreis vorm Anstoß stehen, danach hoch auf die Tribüne und 90 Minuten Fußball gucken.
Ja, also Ablauf ist nochmal genau so. Du bist morgen Abend auf der Couch, bestellst dir schön was bei Lieferando zu essen, kriegst 25% Rabatt auf diese Deals für Champions, musst davor aber noch in den App-Einstellungen bei Lieferando die Newsletter abonnieren, weil sonst kann Lieferando dich nicht kontaktieren, weil du wirst dann eingeladen, also der Kunde, der dann bestellt, wird eingeladen und kriegt im Grunde genommen ein Los für den ganzen Case. Und da musst du dich für einen Verein entscheiden. Meine Wahl wäre, glaube ich, sogar Stuttgart dieses Jahr. Was wäre deine Wahl?
Stuttgart ist ein guter Take. Ich glaube aber fast, ich würde Dortmund machen. Das wäre meine Wahl.
Jo. Was ist eure Wahl, Leute? Mehr Infos auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Essen und viel Spaß beim Fahneschwenken im Mittelkreis. Wie geil ist das denn? Danke, Lieferando. So, Anton, Champions League, wie ihr es jetzt schon gehört habt über Lieferando, geht viel los diese Woche. Dortmund in Madrid, Stuttgart auch am Dienstag gegen Juventus Turin, Leverkusen gegen Brest, Bayern gegen Barcelona, Leipzig, Liverpool. Das alles morgen und Mittwochabend guckst du auch Champions League?
Ich werde auf jeden Fall auch Champions League gucken, ja.
Hast du Angst um einige Kickbase-Profis in deinen Teams?
Mäßig. Also ich habe mäßig Angst um, nee, eigentlich wenig. Meine Dortmunder, glaube ich, werden die Innenverteidiger weiter spielen. Offensiv sind sie, glaube ich, gerade sowieso nicht so proper ausgestattet. Das heißt, auch da würde ich glauben, dass die Leute, die letzten Wochen gespielt haben, auch in der Bundesliga weiter die Nase vorne haben. Stuttgart haben wir jetzt ja letzte Woche gesehen, dass da auf jeden Fall rotiert werden kann, wenn Jungs überspielt sind und irgendwie viele Minuten bekommen haben. Das heißt, da wäre ich zumindest wachsam. Da haben wir aber eigentlich immer relativ valide Infos, wer starten sollte. Bei Leverkusen sehe ich dicke Rotation, aber auch weil du mal, obwohl, boah, Brest gar nicht so schlecht, gell? Die haben in der Champions League bis jetzt
zweimal gewonnen. Ja, ich glaube auch, also es wäre das erste Mal gefühlt, dass Alonso nicht rotiert in einer Champions League Woche.
Ja, also bei Leverkusen glaube ich schon, dass sie am meisten rotieren werden von den 5 Champions League Teams. Leipzig muss, glaube ich, in der Champions League jetzt ordentlich Gas geben, weil die ersten beiden Spiele beide verloren worden sind gegen Atletico und gegen Juve. Jetzt mit Liverpool den dritten Brecher in Folge. Musst du auf jeden Fall wieder Top 11 reingehen, denke ich. Bayern-Barca, da könnte, glaube ich, auch vielleicht auf dem Flügel mal rotiert werden, aber ansonsten sehe ich nicht unbedingt, dass da irgendwie groß was umgestellt wird. Siehst du große Wechsel?
Ja, also bei mir im Team, ich habe auf jeden Fall um Gnabry ein bisschen Sorge, weil der schon Lazio durchgespielt hat, jetzt wieder 70 Minuten, Coman reingekommen, getroffen, je nachdem wie rotiert wird gegen Barcelona, kann ich mir schon vorstellen, dass Bochum als nächster Gegner, der hat auch aus Kickbase-Sicht wieder ein potenzieller Ausrastgegner ist, egal welcher der neue Trainer da kommt, dass man Gnabry da vielleicht nicht startet und es bleibt auf jeden Fall spannend, weil Musiala wird ja sehr wahrscheinlich nicht fit für Barcelona. Also ich weiß es nicht, aber wäre jetzt meine Tendenz, ist noch im Aufbautraining oder beziehungsweise nicht fit für die Startelf gegen Barcelona. Wäre auf jeden Fall interessant, wie da rotiert wird, weil es könnten Spieler aufgrund der Champions-League-Rotation wieder interessant werden für den nächsten Kickback-Spieltag, wie beispielsweise Kingsley Coman, wie Leroy Sané, wie Thomas Müller, wie vielleicht ja sogar, wenn Palinha Champions-League startet, vielleicht ja wieder ein Leon Goretzka. Also sind so Namen, die auf einmal wieder relevant werden könnten durch die Champions League. Bei den Bayern, bei Leverkusen für mich ein Palacios, der wieder reinrotieren könnte. Einen, weiß nicht, ob Jonas Hofmann in der Champions League Rotationswoche dann gegen Bremen am Wochenende starten darf, nachdem sie gegen Brest gestartet haben. Also es kann viel verändern. Problem ist jetzt natürlich wieder am Montag. Wir wissen es nicht. Wir müssen als Kickbase-Manager reagieren drauf. Trotzdem für euch da draußen, so bereitet euch vor, dass vielleicht ein Frimpong nicht, Frimpongs Punkte auch wack zurzeit, Frimpong nicht startet am Wochenende, ein Adli vielleicht wieder ran darf nach Rotation, Garcia vielleicht mal wieder rein rotiert. Also es macht Kickbase spannender, finde ich.
Wenn du von den 5 Champions League Teams von 2 Mannschaften, zweite Reihe Spieler unter der Woche aufladen würdest, wen würdest du auswählen? Ich würde bei Leverkusen und Bayern nach zweiter Reihe schauen, beim Rest nicht so dringend.
Ja, also für mich wäre Stuttgart interessant, weil du hast ja schon gesagt, da wissen wir oftmals die Aufstellung inzwischen.
Oh, an einem auch Freitag. Heimspiel gegen Kiel, Stuttgart, gell?
Genau, also auch interessant. Genau, richtig. Heimspiel Kiel und Heimspiel Kiel ist für mich schon so, ey, dann lass halt mal, was weiß ich, einen Chase wieder starten. Lass halt, okay, Stenzel glaube ich inzwischen nicht mehr dran, aber einen El Bilal Touré starten, einen Nick Woltemade hat auch wieder Spielminuten bekommen jetzt. Also you never know. Und ich glaube, das könnte interessant werden, weil wir halt, wenn du treuer PK-Verfolger bist, am Freitag oftmals die Stuttgart-Elf geleakt bekommen von unserem lieben Hausmeister. Und sonst Bayern, ja, finde ich interessant. Da kannst du, glaube ich, so ganz gut prophezeien, weil da jetzt nicht 7 Spieler nah an der Startelf sind. Also ich glaube nicht, dass ein Asunu startet, dass ein Dyer startet. Aber es kann halt, wie schon gesagt, ein Sané, ein Müller,
ein Leimer,
ein Goretzka starten. Bei Dortmund überfragt, sage ich dir ganz ehrlich. Also was Dortmund, wie Dortmund rotiert, so ein Bayer könnte ich nicht einschätzen. Ich könnte einen Metscher nicht einschätzen.
Ein Sabitzer.
Ein Gittens, wo ich dachte, safe startet der. Freitagabend startet nicht. Also Dortmund ist mir zu tricky, vor allem offensiv, wie du auch schon gesagt hast.
Ja, vielleicht der Vollständigkeit halber auch nochmal ergänzt um die Europa-League-Teams, nämlich Frankfurt, die zu Hause gegen Riga spielen, Hoffenheim, die auswärts in Porto ran müssen und Heidenheim, auch erstes Auswärtsspiel auf europäischer Bühne. Und weißt du, gegen wen die spielen?
Paphos FC.
Paphos. Wüsstest du aus dem Kopf, wenn du nicht schon geschaut hättest, wo das ist, Paphos?
Griechenland?
Nee, aber close.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Zypern. Ach was. Ich dachte auch, okay, Paphos, das klingt irgendwie griechisch, aber es ist wohl Zypern.
Das ist geil. Das ist also, hätte ich, wenn ich Heidenheim-Fan wäre, hätte ich aber sowas von Urlaub am Mittwoch, Donnerstag und wäre auf Zypern.
Inselhopping.
Ja, aber ich hätte eine Woche Urlaub gemacht, jetzt perfekter Zeitpunkt. Ende Oktober kannst du Zypern machen. Schade, ey. Ich wünsche mir manchmal, Lautern wäre nicht so abgekackt die letzten Jahrzehnte. Muss geil sein als Heidenheim-Fan gerade.
Ja, man kann es sich nicht aussuchen.
Nee, richtig. Man kann, das ist ein sehr guter Take. Also man kann sich nicht aussuchen, von wem man Fan wird, sondern meistens. Wie bist du Fan geworden von 1860?
Ich war dort, beziehungsweise, nee, ich war
ich war einfach da.
Ja, nee, Löwenfußballschule. Ich wurde als Kind in ein Fußballcamp von den Löwen geschickt, wo man dann irgendwie in Garmisch-Partenkirchen eine Woche auf einer Hütte war und dann immer wieder runtergefahren ist zum Training und so weiter. Und das war sehr nice und deswegen tatsächlich gar nicht primär durch Stadion, sondern durch die Löwen-Fußballschule Löwen-Fan geworden.
Ah ja, schön. Siehst du, 1860, Leute, wenn ihr irgendjemand davon hier zuhört gerade, es lohnt sich anscheinend, die junge Generation auch mal an den Fußball ranzuführen.
Mhm.
Schön. Weißt du, wie ich Lauder-Fan geworden bin? Nee, weiß ich nicht, habe ich nicht erzählt. Also klar, mein Vater und mein Opa aus der Pfalz, Lauder-Fan. Aber es war, wir sind einmal zu einem Training gefahren. Da war noch Gerrits Trainer bei Lautern. Und Lincoln als auch Dominguez. Ich weiß nicht, ob du die Leute noch kennst.
Lincoln, ja, Dominguez, nein.
Ja, egal. Götter für mich damals. Mit denen habe ich nach dem Spiel ein Bild gemacht. Und das war so der Moment, wo ich dachte, Alter, ich werde diesen Verein, das habe ich damals nicht gedacht, aber da ist diese Liebe entstanden und das ist wirklich so, wenn eine Erfahrung, du kannst genauso, Szenario, Kumpel von mir hat an einer Aral-Tankstelle gefühlt, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Aral-Tankstelle war, an irgendeiner Tankstelle ein Dortmund-Trikot geschenkt bekommen bei irgendeiner Aktion damals. Mhm. Ey, seitdem ist er Dortmund-Fan. Das sind so kleine Sachen im Leben, die einmal zum Training gefahren, einmal die Münchner Fußballschule, stell dir vor, das wäre eine FC Bayern-Fußballschule gewesen.
Ja, ich glaube, es ist so wirklich so dieser erste Kontakt, den man zu irgendeinem Verein hat.
Richtig.
Und dann ist es so. Und wenn du als Elternteil das Pech gehabt hast, dass du irgendwie verbockt hast, den ersten Kontakt zu deinem eigenen Lieblingsverein herzustellen und irgendwer anders halt dir zuvor gekommen ist, dann glaube ich, dann verlierst du dein Kind in einen anderen Fußballclub.
Ja, das verstehe ich. Glaubst du, es ist wichtig bei Kindern, sie sofort als Mitglied anzumelden und mit Fangear auszustatten? Oder ab wann? Nee,
null.
Ab wann ist so, wann musst du dein Kind auf dem Bett, wann muss ich mein Kind irgendwann auf dem Bett zerren?
Ich glaube, das mit Fangear ausstatten von früh auf, ich glaube, das macht man eher für sich selber, oder?
Ja, also, Mann, das ist auch, da freue ich mich so
also, drauf irgendwann. Find's auch nice, aber das macht man, glaube ich, eher für sich selber.
Ja.
Und ich schätze danach, wenn du Sohn, Tochter dabei hast, dann entweder gefällt's denen halt oder es gefällt denen nicht und ach, weiß nicht. Irgendwie dazu pushen, finde ich Quatsch, aber
nee,
sozusagen, ich bin so und so Fan und deswegen nehme ich dich mal gerne mit und zeig dir alles. Das finde ich geil und ich glaube, dass da in den meisten Fällen ja auch erfahrungsgemäß der Funke überspringt.
Ja, so der weltoffene Janni in mir sagt mir auch, ey, das Kind soll doch selbst entscheiden irgendwann, was für Fan ist. Aber der Lautern-Fan Janni in mir sagt natürlich auch,
Ich werde alles dafür tun.
Ja, nee, nicht alles, aber ich wäre schon unglücklich, wenn mein Kind jetzt Waldhof Mannheim-Fan wäre.
Oh, Rivalität zu Hause.
Ja, also von daher ist ja so, aber ist noch ein paar Jahre Zeit, aber ich fand's mal interessant. Anton, bist du bereit für den Einkaufswagen?
Ja, schieß gerne los. Ich kann das gebrauchen aktuell.
Anton, nicht nur du, mal aufpassen, aber ich weiß nicht, ob so viele bei uns in der 18er Liga noch zur Verfügung stehen. Wir gehen mal rein mit Rami Benzebaini. Für mich, trotz Rotation, klare Kaufempfehlung, weil auch langsam wieder formstark. Und dieser Einkaufswagen beinhaltet primär Leute, die nicht aufgrund von Verletzungen irgendwie reinrotieren, die irgendwie krass steigen momentan im Marktwert. Es sind Leute, die ich aufgrund von langfristigen Punkten tatsächlich hier euch ans Herz legen will. Und das andere,
darf ich direkt einhaken, Benzebaini zu haben, sofort Beobachtungsliste.
Ist bei uns noch zu haben in der Offensliga.
Zu haben.
Aber, okay, der zweite ist auf jeden Fall nicht mehr zu haben. Erik Smit, St. Pauli, der ist nicht mehr zu haben, ne? Schau mal kurz. Wenn der zu haben,
der hat Julia.
Für mich Julia hat den?
Ja.
Stört mich. Dann Honorar und Robin Hack.
Und Honorar weg.
Ja, Honorar, Hack habe ich schon Gebot drauf. Der läuft bei uns in 40 Stunden ab oder sowas.
Sehr gut.
Ja, shit, das war nicht so smart, aber ich habe eh sehr hohes Gebot, also viel Spaß, Anton. Steven Skripski habe ich reingepackt, weil ich weiß nicht, wie das Szenario inzwischen aussieht, aber der schießt normalerweise die Elbe bei Kiel und jetzt eingewechselt worden, sollte wieder sicherer Starter auf der 10 sein, wenn Holpi zurück ist, vielleicht bei Kiel auch ein bisschen stabiler und die hatten schon guten Drang nach vorne gegen Union am Wochenende. Union hat auch hardcore wegverteidigt, die machen das richtig stark zur Zeit, aber Steven Skripski wird einer sein. Da bin ich mir fast sicher, der wird nicht unter 8 Scorern mit Kiel sehr wahrscheinlich absteigen. Gehst du damit? 8
Scorer. Das heißt irgendwie 5 und 3 oder wie?
Ja, genau.
Ja, ist alright.
Okay.
Finde ich aber auch nicht wenig.
Nee, ist auch nicht wenig, aber ich sehe ihn halt so, wenn jemand bei Kiel Tore macht neben Machino, dann ist es Steven Skripski.
Ja.
Bei einem Einkaufswagen, Danilo Döki packe ich mir rein. Wir haben vorne über Diogo Late gesprochen. Schaut euch auch mal Döki an. Der Kollege, der wird auch irgendwann seine Kiste machen, der Offensiv. Der war auch gegen Kiel wieder im gegnerischen Strafraum unterwegs. Und dann eskalieren die Punkte. Deswegen ganz klar Kaufempfehlung. Dann Mele. Nicht gestartet, reingekommen, Kiste gemacht. Markel, Witsch, Decke gehen jetzt. Und da habt ihr euch einen sicheren Starter für die nächsten Wochen. Und Grüll, Bremen, formstark, Kiste gemacht, von Duxch auf Social Media gelobt. Von daher auch eine Kaufempfehlung. Und wenn ihr mehr haben wollt, wenn ihr mehr hören wollt, schaut euch auf YouTube. Heute, ich tippe mal so gegen 16, 17, 18 Uhr, werde ich das veröffentlichen, das Kickbase-Kickoff-Video an. Da gibt es immer die Kaufempfehlung für die Woche. Und da gehen wir auch eher auf Sperren, Verletzungen und Ersatzleute ein.
Weißt du, was ich mir gerade angeschaut habe, als du von Döki erzählt hast?
Nee.
Das bevorstehende Programm der Unioner. Und ich finde, Verteidiger kann man nach wie vor mit gutem Gewissen empfehlen, aber das sieht richtig ungemütlich aus.
Oh,
Frankfurt, Bayern, Freiburg, Wolfsburg, Leverkusen, Stuttgart.
Scheiße.
Spieltag aber, 8 bis Spieltag 13.
Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, so wie Union momentan drauf ist, die können schon ordentlich Kickbase-Punkte zerstören von den jeweiligen genannten Teams, gerade von dir.
Safe, und ich sag gerade Innenverteidiger, trotzdem mit viel Klärungsaktion, eventuell mal irgendwie so einen biederen 0-0 wie gegen Leipzig, da machst du trotzdem grünen Balken mit.
Ja, strong, Anton, geil. Sehr, sehr, sehr gute Edition hier. Addition. Weiter geht's mit Challenges. Wir sind fast am Ende schon des Podcasts, Leute. Aber wir wollen noch einmal euch die Non-Stop-Protection-Verteidigungs-Challenge von unserem Partner Rexona ans Herz legen. Ihr habt 250 Millionen Budget, maximal 3 Spieler pro Team und müsst, weil es Maximum Protection, so wie Rexona auch um Verteidigungsspieler geht, müsst ihr 5 Verteidiger aufstellen. Und einen haben wir schon genannt, Danilo Döki. Wenn du Eier in der Hose hast, packst du Döki rein. Und was haben wir noch? Gibt es noch andere Verteidiger, die wir empfehlen können für den nächsten Spieltag? Benzibaini haben wir schon empfohlen.
Warte, wir basteln euch
mal eine gute Fünferkette für den 8. Spieltag zusammen gerade.
Wegen wen spielt Leipzig? Oh, zu Hause gegen Freiburg, Orban?
Gegen Freiburg machst du als IV nie so viele Punkte eigentlich. Also ich finde, Smeed daheim kannst du schon mal aufstellen
gegen Wolfsburg. Bayern-Verteidiger gegen Bochum. Stuttgart-Verteidiger gegen Kiel.
Ja, geil.
Rohpunkte, Torbeteiligungen.
Ja, Chabot vielleicht mal. Ein Kim kannst du auch aufstellen für gute Rohpunkte. Benzibaini gegen Augsburg geht auch klar.
Wer gamblen will, nimmt unseren Torschützen Mähle gegen St. Pauli.
Hey, strong, Leute. Rein in die Challenge. Platz 1, Bundesliga-Trikot deiner Wahl. Anton, welches Bundesliga-Trikot würdest du dir gönnen, wenn du Platz 1 werden würdest?
Mit oder ohne Flock?
Sehe ich nicht im Briefing. Scheiß Frage. Anton, sag einfach mit Flock und Trikot.
Mit Flock ist schwerer. Ohne Flock würde ich es. Oh, nee, aber Stuttgart langweilt mich der Sponsor ein bisschen. Das heißt, Stuttgart schon mal nicht. Ich würde. Bremen Auswärtstrikot.
Strong. Geil. Jetzt muss ich ja auch noch antworten. Ich finde das Leverkusen-Trikot sehr geil, finde aber Leverkusen nicht sehr geil, deswegen wäre es nicht Leverkusen-Trikot. Es wäre, ich glaube, der Kickbase-Einfluss wäre zu arg. Ich würde mir wahrscheinlich sogar vielleicht würde ich mir ein Gnabry-Trikot mal holen von den Bayern, finde ich geil dieses Jahr. Aber ich würde auch, glaube ich, nicht in Bayern-Trikot rumlaufen. Irgendwas, mit dem ich kicken gehen kann, gerne. Was würde ich gerne kicken gehen? Ich will ein Maxi Mittelstädt-Trikot vom VfB. Ich würde es mir holen.
Okay.
Platz 2 kriegt 50 Rexona Non-Stop-Dosen. 50 kannst du an all deine Freunde und Freundinnen verschenken. Mega geil. Kannst du, die ganze Clique hat Non-Stop-Protection Rexona. Kannst du richtig angenehme Spieleabende machen, wo du eng aneinander sitzt, weil stinkt keiner. Platz 3 Kickbase-Jahresabo. Platz 4 Kickbase 6-Monats-Abo. Und Platz 5 Kickbase 3-Monats-Abo. Also lohnt sich, Leute. Rein in die Challenge. Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wird es Zeit, unseren MVP-Tipper Marc hier reinzubringen. Marc hat Harry Kane getippt. Wie innovativ. Nach 2 Spieltagen mal nicht getroffen und schon wird der Kollege MVP. Hat sich abgefuckt ein bisschen?
Nee, ich bin in der anderen Liga Kane-Besitzer.
Ah, du bist einer der Geilen, der Top-Manager.
Hat mich nicht abgefuckt, aber ja. Ich sag ja, aber ehrlich, man kann sich nicht voll drüber freuen, wenn man verschiedene Ligen spielt, tatsächlich, finde ich.
Ja,
also, beziehungsweise mir fällt das schwer.
Ja, geb ich dir recht, auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich fand's nervig, wie einfach der die Kisten gemacht hat.
Mhm.
So, Digga, schieb dem die Punkte in den Anus, habe ich mir gedacht.
Der erste lupenreine Bayern-Hattrick seit Robert Lewandowski 2015 gegen welchen Gegner?
VfL Bochum.
Nee, legendärer 5 Tore.
Ah ja, VfL Wolfsburg, meine ich doch.
Jawolle.
Ja, Bochum doch nicht. Ja, VfL Wolfsburg. Kennst du meine Geschichte schon zu dem Spiel?
Nee, sag mal.
Ja, ich habe mit Bench mal vor 2 Jahren hier im Podcast erzählt. Ich war damals mit meiner Ex-Freundin in München gewesen.
Mhm.
Zum den Zeitpunkt des Spiels. Mhm. Und das ist nicht der Grund, warum sie meine Ex-Freundin inzwischen ist. Aber ich hatte damals, ich hatte die Chance auf 2 Tickets gegen Wolfsburg. Ich war bei Viagogo. Ich weiß nicht, ob es noch gibt, die Plattform.
Gibt's noch, ja, klar.
Ja, ja. War ich morgens an dem Tag drin und dachte, hier gibt es 2 Tickets für das Spiel. Ey, wollen wir da hingehen zu dem Spiel? Lass das machen, ich war noch nie auf dem Bayern-Spiel. Damals hat sie gesagt, nee, wir haben den englischen Garten noch nicht gesehen, sind dann durch den englischen Garten gelaufen. Und ich war so pissed. Ich dachte mir, das ist ein Spiel, da rede ich in 30 Jahren noch drüber. Und ich hatte die Chance, da hinzugehen, hab's nicht geschafft, mich durchzusetzen. Und ja, hab den Tag im englischen Garten verbracht. War auch schön. Aber ich rede es nicht 20 Jahre später über einen englischen Garten.
Naja, aber du redest trotzdem über genau dieses Spiel.
Ja, safe, ja.
Also du redest 20 Jahre später über einen englischen Garten.
Ja, ja, stimmt. Ja, hast
aber eine nice Story tatsächlich.
Ja, finde ich nicht so nice, aber es ist witzig. Inzwischen ist es witzig. Damals war es mad, war ich mad. Gut, Marc, der MVP-Tipper, hat Ken getippt. Bevor wir zu Marc kommen, noch eine Aufforderung. Das Outro des Podcasts ist ja auch immer hier, bewertet bitte den Podcast, wenn ihr Bock habt, wenn es euch getaugt hat. Macht das gerne, aber bewertet auch gerne mal die Kickbase-App. So, das haben wir, glaube ich, noch nie im Podcast so aufgerufen zu. Geht einfach mal in Google Play Store oder in App Store, wenn ihr iPhone oder Android oder was auch immer habt, und bewertet gerne mal die Kickbase-App. Ihr müsst ja gar nicht viel zu schreiben, einfach eine Sterneanzahl geben. Und bewerten. Das ist alles, was wir einfach mal wollen. Weil wir haben das Gefühl, dass natürlich, wenn was Negatives ist, dann bewertest du. Aber wenn was positiv läuft seit Jahren, dann bewertest du nicht.
Ja, nee, 2 Fragen. Hast du schon bewertet oder machst du es nicht beim eigenen Produkt? Und 2. Frage, bist du generell ein Bewerter? Hast du schon mal Bewertungen geschrieben?
Ja, also nein und ja. Ich selbst als Mitarbeiter fühle mich als Verfälschung der Bewertung. Deswegen habe ich die Kickbase-App nicht bewertet.
Mhm.
Und das 2. ja. Und nur Restaurants. Ich bewerte Restaurants und da muss ich sagen, nur gute.
Same. 1:1.
Geil,
same, Anton. Same.
Geil. Mach's
genau so, wenn ich irgendwo voll überzeugt bin und wie du mit Schnipsen im Finger drin sitze und mein Essen geil finde, dann 5 Sterne und Lobtext und sonst
wertvoll, nicht. Wertvoll. Wie lang ist dein Lobtext? Ist das so 2, 3 Schlagwörter? Weil so mache ich es oder bist du ausführlicher Bewerter tatsächlich?
2, 3 Sätze, würde ich sagen.
Okay, ich habe letztens einen Falafelladen in Heidelberg bewertet und habe irgendwie eine Woche später so einen Push bekommen. Da hieß es, deine Bewertung hat so und so vielen Leuten weitergeholfen. Ich so, fuck, Alter, ich bin Essensinfluencer.
Ich glaube, meine ist schon ein bisschen länger her. Also shame on me, ich glaube, es war irgendwie so ein Jahr her oder sowas, wo ich irgendein Restaurant in der Nähe vom Wiener Prater bewertet habe. Aber das war sehr, sehr nice.
Ja, jetzt gilt's, Marc, Harry Kane zu bewerten. Bin mal gespannt, was er zu erzählen hat. Unser MVP-Tipper gebührt das Outro. Anton, danke für deine Partizipation hier. Partizipation. Mach's gut, bis nächste Woche.
Bis dann, ciao, ciao.
Moin, moin, Janni, Bench und Anton. Liebe Grüße an euch. Ich höre einen Podcast auch wöchentlich. Immer sehr, sehr cool und coole Facts und Infos, die ihr bereitstellt und raushaut. Ja, grundsätzlich ist ein Kane als MVP-Tipp keine Überraschung, aber gegen den VfB Stuttgart mit einem Hattrick und über 400 Punkte kam dann vielleicht doch etwas überraschend und dank ihm konnte ich auch die Führung in meiner Kickbase-Runde wieder übernehmen. Liebe Grüße gehen raus an meine Jungs. Die Saison ist noch lang. Es bleibt spannend, aber mit einem Harry Kane in der Truppe kann man immer gut oben mitspielen. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und liebe Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.